Und als nächstes haben wir auf unserem Plan David mal wieder. Das ist allerdings die letzte der Reihe. Ja, danach kommt was Neues. Müsst ihr euch dann dran gewöhnen. Ich möchte am Anfang noch mal kurz mit uns beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du immer etwas für uns bereithältst. Auch jetzt öffne du unser Herz, dass das, was du für uns vorgesehen hast, tief hineinfallen kann. Ich weiß genau, dass du für jeden von uns hier irgendetwas hast, was du ihm sagen möchtest. Hab Dank dafür, dass du mit uns redest und dass du jetzt mitten unter uns bist. Amen. Ja, David, da steht er wieder, ne? Ich habe euch am Anfang einen kleinen Witz mitgebracht. Und zwar geht es um einen Ehekrach in einer Familie. Ein Ehepaar streitet sich. Beide bewerfen sich mit Geschirr. Als der Küchenschrank leer ist, nimmt sie den vollen Bierkasten. Halt, ruft er. Wer wird denn gleich böse werden? Ein kleiner Witz am Rande. Aber so ist es in Familien. Es gibt häufig schon mal chaotische Situationen, auch gerade mit Kindern. Manche sind niedlich, manche nicht ganz so nett. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht, ich weiß nicht. Ah doch, es ist groß genug für euch. Da sieht man eine Mutter, die einkaufen ist. Die steht da mit dem Einkaufswagen, ein Kind sitzt noch drin, eins steht daneben und ist schon ganz wütend und will wahrscheinlich irgendwas haben, was es nicht bekommt. Im Vordergrund links unten sitzen, sehen wir, da sitzt schon ein Kind und hat sich eine Packung gegriffen und ist fröhlich. Ich denke, das sind Alltagssituationen, wenn es vielleicht auch nicht ganz so chaotisch scheint. Das ist ja noch ganz nett. Und ja, ich denke, die Verletzungen sind nicht großartig, bis auf vielleicht den Kassierer oder die Menschen, denen das Geschäft gehört und die vielleicht das nicht ganz so toll finden. Aber es gibt auch Überforderungen und Familienchaos, Systeme, die wirklich verletzen können. Und die Frage ist, wie sieht es so in unseren Familien aus? Wie ist da die Situation? Ich habe einen jungen Mann mal sagen hören, das Beste an meinem Vater ist, dass er nicht da ist. Und diese Aussage ist echt heftig und hat mich berührt. Bis jetzt ging es bei David immer darum, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Er wurde erwählt, gesalbt zum König. Er liebte Gott und Gott war ihm auch zugetan und all das, was er für ihn vorgesehen hatte, geschah. Aber in der zweiten Hälfte seines Lebens, da sieht es ganz anders aus. David ist inzwischen als König etabliert und hat seinen Palast in Jerusalem. Und er hat alles, was Gott ihm versprochen hat. Und eines Tages geht er auf dem Dach seines Hauses spazieren. Und sein Blick fällt auf die Nachbarin. Bathseba, sie ist nackt und badet. Und sein Blick klebt förmlich an ihrem Körper. Und seine Gedanken kreisen und nehmen Form an. Und er kann sich nicht davon lösen. Und all dies geschieht nach dem Tod von Jonathan, seinem Freund. Und er hat niemanden mehr, der ihm so nahe steht und der ihm sagen könnte, lass das sein, David, keine Affäre mit Bathseba, einer verheirateten Frau, einzugehen. Aber Jonathan ist nicht mehr da. Und David holt Bathseba zu sich und schwängert sie. Und jetzt geht das Familienchaos richtig los. Und es wird schwierig. David möchte natürlich nicht, dass das publik wird, aber es wird publik. Und er inszeniert eine Situation, in der der Mann von Bathseba, der in seinem Heer kämpft, an der Front zu Tode kommt. Und er hofft, die Frau als Witwe zu sich nehmen zu können und den Ehebruch somit vertuschen zu können. Aber es kommt alles raus und das Chaos ist perfekt. Man kann sich das vorstellen wie bei einer Handgranate. Wenn man den Splint zieht und die Granate loslässt, gibt es einen Kreis der Verwüstung um einen herum. Und je näher jemand bei mir steht, umso stärker wird er verletzt, umso stärker ist die Verwüstung. David schießt sein Leben quasi in die Luft und er lässt seine Familie in Rauch aufgehen. Denn später passiert noch Unfassbares. Einer seiner Söhne, Amnon, sieht seine Halbschwester Tamar. Und auch bei ihm sind die Augen starr auf sie gerichtet und er klebt, der Blick klebt förmlich an ihr. Die Gedanken nisten sich bei ihm ein und vertiefen sich und sie lassen ihn nicht mehr los. Und er hat scheinbar auch keine Freunde um sich herum, die ihn davon abhalten. Und er macht etwas Unfassbares. Er kreiert eine Situation, wo er alleine mit seiner Halbschwester Tamar ist und vergewaltigt sie. Der Bruder von Tamar bekommt das mit, ein Halbbruder von Amnon. Und er ist wütend und schreit nach Gerechtigkeit. Auch David bekommt das mit und ist wütend. Aber er tut nichts. David müsste als König für Gerechtigkeit sorgen. Und als Vater müsste er sich der Angelegenheit sowieso annehmen. Aber David tut nichts. Warum nicht? Warum bleibt er passiv? David weiß, dass er keine moralische Autorität mehr hat. Jeder weiß von seinem Ehebruch. Der Bruder von Tamar, Absalom, ist so wütend, dass sich sein Vater nicht um diese Angelegenheit kümmert und auch seinen Halbbruder sowieso. Deshalb bringt er Amnon 2 Jahre später um. David bekommt dies natürlich mit und er weint. Aber er zieht auch Absalom nicht zur Rechenschaft. Man fragt sich, warum weint er? Natürlich hat er einen lieben Sohn verloren. Aber ich glaube, das ist nicht alles. Er weint, weil er weiß, dass er die Schuld daran trägt. Er weiß, dass es in seiner Verantwortung gelegen hätte, für Gerechtigkeit zu sorgen. Aber er war wie gelähmt, weil er selbst Entscheidungen getroffen hatte, die Konsequenzen nach sich zogen. Absalom ist so wütend auf seinen Vater, der sich nicht gekümmert hat, dass er einige Jahre später Männer um sich schart und seinen Vater vom Thron stürzt. Und er jagt ihn aus der Stadt. David muss fliehen. Absalom sitzt nur kurz auf dem Thron. Und in der Bibel steht nichts über die Motivation vom Absalom. Aber ich denke, wir können uns vorstellen, wo seine Motivation lag. Die Wut auf seinen Vater, dass er keine Gerechtigkeit eingefordert hat und er denkt, dass er es nicht würdig ist, auf dem Thron zu sitzen, König zu sein. Mein Vater taugt nichts. Er ist es nicht wert, König zu sein. Das könnte er sagen. Aber einige Getreue scharen sich um David und wollen ihn natürlich wieder als König zurück. Und es entbrennt ein Bürgerkrieg. Und in diesem Bürgerkrieg stirbt Absalom. Und David weint wieder und er weint so bitterlich, dass seine Generäle sich wundern und sagen, was ist los? Wir haben doch gewonnen. Dein Thron ist dir wieder sicher. Und auch hier weint David nicht nur um seinen Sohn, sondern weil er weiß, dass er die Verantwortung dafür trägt, dass er schuldig geworden ist. Er ist gescheitert. Mir macht diese Geschichte Angst, denn David war ja kein Wolf im Schafspelz. Er hatte ein gutes Herz. Er war ein Mann Gottes. Und Gott hat es ja auch gesehen. Und jetzt mag man sich fragen, ist er jetzt ein Mann Gottes oder ist er ein schlechter Vater? Beides. Das Potenzial, Gutes zu tun oder auch Schlechtes, liegt in David. Und das schlummert nicht nur in David, sondern auch in mir und in dir. Wir haben das Potenzial, in unserer Familie ein Stückchen Himmel auf Erden zu schaffen, aber wir haben auch das Potenzial, all das, was wir geschaffen haben, niederzureißen. Jeder hat dieses Potenzial. Und Absalom ist bestimmt nicht geboren worden mit dem Gedanken und der Absicht, seinen Bruder zu töten und seinen Vater zu stürzen. Nein. Die Geschehnisse haben es in seinem Herzen wachsen lassen. Und jetzt kommt ein sehr wichtiger Satz. Ein Herz allein reicht nicht aus. Wir können uns nicht vorstellen, dass wir unsere Familie zerstören oder jemanden wehtun können, weil wir ihn ja lieben. Aber das Herz allein reicht nicht aus. Du kannst auch, wenn dein Herz am richtigen Platz sitzt, Fehlentscheidungen treffen. Wenn du dich selber nicht schützt. Wie kannst du dich und deine Familie schützen? Oder auch, wie kannst du deine Familie vor dir schützen? Denn das Potenzial liegt ja in jedem von uns. Wir brauchen Schutzschilde. Was sind das für Schutzschilde? Der erste Schutzschild hat mit unseren Augen zu tun. Erinnert euch an die Geschichte von Amnon und auch von David. Deine Augen können Dinge sehen, die Zugang in dein Inneres bekommen, deine Gedanken, Gefühle. Aber wir alleine entscheiden, was wir uns anschauen, worauf unsere Augen fallen, woran unsere Augen kleben bleiben. Hiob sagte im Vers 31, einen Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen. Wie hätte ich da auf eine Jungfrau lüstern blicken sollen? Hiob weiß, dass seine Augen die Tendenz haben, an etwas kleben zu bleiben und den Eingang in sein Inneres zu nehmen. Und er schließt einen Vertrag mit seinen Augen. Das ist eine Messlatte für uns, das, was wir uns anschauen. Denn alles, was wir sehen, hat Zugang zu unserem Inneren. Und es sind Sachen, die sind nicht gut. Klar, gerade ging es um Frauen, es kann auch um Männer gehen, aber es kann auch um Reichtum gehen, um Macht, um solche Sachen, die wir bei anderen sehen, wo wir neidisch werden vielleicht und die Gedanken fangen an. Die Augen sind ganz wichtig, aber wir entscheiden, was wir wahrnehmen. Der zweite Schutzschild hat mit unseren Gedanken zu tun. Wir dürfen nicht zulassen, dass in unseren Gedanken Chaos entsteht. Achte darauf, was du denkst. In Philipper 4, Vers 8 steht übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Richtet eure Gedanken auf etwas Gutes. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigtreihe Macht der Gedanken, da ging es genau darum. Wenn wir merken, dass unsere Gedanken kreisen um etwas nicht so Gutes, müssen wir ihnen Einhalt gebieten und sagen, stopp, weil das ist eine Willensentscheidung. Aber jetzt kommt's. Wir können nicht sagen, wir denken jetzt nicht mehr daran. Weil, wenn man uns sagt, denk nicht an den gelben Elefanten, was sehen wir den gelben Elefanten? Also müssen wir unsere Gedanken mit etwas anderem füllen, uns ablenken sozusagen. Kämpfe nicht dagegen an, sondern lenke dich ab mit guten Gedanken. Der dritte Schutzschild hat mit unserer Gemeinschaft zu tun. Eine Gemeinschaft von Menschen, die mit uns auf einer Augenhöhe sind und die das Recht haben, in unser Leben zu sprechen. Gibt es jemanden bei dir, der da ist, mit dem du dein Herz teilst, der auf dich aufpasst, der auch mal Kritik äußern darf? Viele denken, ich bin schon so lange dabei, sowas brauche ich nicht. Ich komme alleine klar und ich habe ja Gott. Aber das stimmt nicht. Gott hat uns auch zur Gemeinschaft mit Menschen geschaffen. Und wir brauchen ein Gegenüber auf unserer Augenhöhe. Wir brauchen eine Kleingruppe, eine Zweierschaft, um uns darüber auszutauschen, was zu Hause los ist, was in der Gemeinde los ist, was auf der Arbeit los ist oder auch mit dem Partner. Du brauchst Leute um dich herum. Das ist ganz wichtig. Selbst in der Bibel, Prediger 4, Vers 9, steht dies. Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Der bleibt dann in seinem Loch. Aber ich habe für euch heute Morgen nicht nur Herausforderungen, ich habe auch eine Ermutigung. Nach all dem Scheitern und dem Versagen bekommen David und Bathseba noch ein zweites Kind. Eigentlich wäre dieses Kind ja gar nicht geboren worden, wenn David nicht diese Fehlentscheidung getroffen hätte. Und vielleicht kennen manche von euch das Gefühl, dass sie eigentlich ja gar nicht mehr gewollt waren, dass es sie nicht gegeben hätte. Nur eine Situation, eine Fehlentscheidung hat dazu geführt. Vielleicht, weil zwei Menschen zu viel getrunken haben oder eine Frau einen Mann mit dem Kind als Druckmittel ihn dazu bringen wollte, bei ihr zu bleiben. Es gibt viele solche Situationen. Meine Eltern haben auch immer gesagt, eigentlich wollten wir dich gar nicht mehr. Ich bin das dritte Kind und zwei hätten ihnen eigentlich gereicht. Das hat tief in mir festgesessen, eine ganze Zeit. Aber jetzt kommt's. Gott hat eine ganz andere Perspektive. Und Gott schaut dich ganz anders an. Er liebt dich. Und David gibt seinem Kind den Namen Salomo, was der Friedliche bedeutet. Aber Gott gibt sich die Mühe und gibt dem Kind einen zweiten Namen. Der Herr liebte das Kind, darum gab er dem Propheten Nathan den Auftrag hinzugehen und dem Jungen einen weiteren Namen zu geben. Jedidja, Liebling des Herrn. Gott liebt dich, auch wenn so etwas vielleicht über deinem Leben steht oder wenn Chaos in deiner Familie herrscht. Und er möchte, dass du diesen Satz für dich nimmst. Du bist Gottes geliebtes Kind. Und Salomo wird nicht mehr als alle anderen von Gott geliebt, aber er hat es mehr gebraucht. Und wir haben die Hoffnung auf einen Gott, der uns liebt, der Familien wieder zusammenführt, der einen Plan hat. So ist unser Gott. Selbst aus diesem Familienchaos heraus schafft er noch Gutes. Ich möchte gleich noch mal kurz ins Gebet gehen und frage euch jetzt vorher noch mal so, was ist dein nächster Schritt? Musst du eine Entscheidung vielleicht angehen, die schon längst fällig ist? Weil wenn du sie noch länger vor dir herschiebst, werden vielleicht Menschen verletzt. Jemand in deiner Familie, dein Partner. Vielleicht musst du auch Verantwortung übernehmen für deine Familie oder Situationen und Sachen in deiner Familie. Oder vielleicht ist die Zeit, dass du deine Schutzschilde aufbauen solltest. Einen Vertrag mit deinen Augen, Gedanken abwehren und dich ablenken. Oder eine Gemeinschaft zu schaffen mit Menschen, die um dich herum sind, mit denen du reden kannst, die für dich da sind. Ich bete noch mit uns. Vater, Davids Geschichte fordert uns heraus, weil unsere Entscheidungen das Potenzial sowohl zu Gutem als auch zu Schlechtem haben. Und Jesus, hilf uns, die Weisheit zu bekommen, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Und auch, dass wir eine gute Gemeinschaft haben, die uns trägt und aufhängt. Wir danken dir, Gott, dass du uns liebst, egal wie unsere Umstände sind. Amen.